Am Mittwoch beginnt für den Iran die Steinzeit, droht der US-Präsident in vulgärem Tonfall. Und damit wächst die Sorge. Wirft Donald Trump jetzt die Atombombe? Oder überlässt er Israel den Nuklearangriff? Denn genau das befürchtet ein Wissenschaftler einer amerikanischen Elite-Universität. Die Einzelheiten jetzt in den Nachrichten auf 1. Außerdem massive Herzschäden nach Covid-Spritze. Sogar Daten des US-Militärs bestätigen jetzt die Folgen der Injektion. Und im Interview des Tages, wenige Tage vor der Parlamentswahl in Ungarn, wie verlässlich sind die Umfragen, die Viktor Orbán eine Niederlage prophezeien? Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zur drohenden Ausweitung des Iran-Krieges am Mittwoch kommen wir gleich. Doch die Folgen der Kämpfe beschäftigen uns auch in den wichtigsten Meldungen vom heutigen Dienstag. Seit 7 Tagen gilt die sogenannte 12-Uhr-Regel. Tankstellen dürfen ihre Preise nur noch einmal täglich erhöhen, jeweils am Mittag. Vorbild ist Österreich. Doch die Preise steigen weiter. Am Dienstag kostete 1 Liter Diesel im Bundesdurchschnitt rund 2,50 Euro. Benzin war etwas günstiger. Mit Ausnahme des Ostermontags lagen die Preise an allen Tagen seit Einführung der Regelung über dem Niveau des Vortags. Der Tankstelleninteressenverband macht die Mineralölkonzerne verantwortlich. Er spricht von Preistreiberei. Die steigenden Treibstoffpreise sorgen auch für Diskussionen über neue Homeoffice-Regelungen. In der vergangenen Woche gab es entsprechende Forderungen, unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund. Kritik daran kommt von Oliver Hilburger. Er ist Vorsitzender der alternativen Gewerkschaft Zentrum. Gegenüber auf 1 verwies er auf die Folgen der Homeoffice-Phase während der Corona-Zeit. Viele Unternehmen seien noch immer damit beschäftigt, die damaligen Fehlentwicklungen zu korrigieren. Zugleich übte Hilburger deutliche Kritik an der Politik. Wörtlich sagte er, wer angesichts wiederkehrender Krisengewinne großer Mineralölkonzerne noch von einem funktionierenden Wettbewerb spricht, ignoriert die Realität. Hier wäre konsequentes politisches Handeln gefragt, bis hin zu einer stärkeren staatlichen Regulierung eines offenkundig systemrelevanten Bereichs. Oliver Hilburger ist auch zu Gast bei Wirtschaft am Mittwoch, morgen bei den Nachrichten auf 1. Stehen wir vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten mit Folgen für die ganze Welt? Am Dienstagnachmittag sprach US-Präsident Donald Trump nun seine bislang schärfste Drohung aus. Auf seinem Netzwerk Truth Social erklärte er, eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wiederkehren. Ich will das nicht, aber es wird wohl so kommen. Dies weckt Befürchtungen vor dem Einsatz von Nuklearwaffen. Die Entwicklung hatte sich über das Osterwochenende angedeutet. Auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz am Montag sagte er:
Wir lassen denen Zeit. Wir lassen denen Zeit bis morgen, 20 Uhr. Danach werden sie keine Brücken mehr haben, keine Kraftwerke. Steinzeit, ja, Steinzeit. Stone Ages, ja.
Ähnlich hatte sich Trump zuvor auf seinem Netzwerk Truth Social geäußert. Dabei verwendete er zudem vulgäre Formulierungen gegenüber der iranischen Führung. Weiter erklärte er, die USA könnten die Islamische Republik innerhalb weniger Stunden zerstören. Konkrete Details nannte der Präsident nicht. Der frühere Professor der amerikanischen Elite-Universität MIT, Theodore Postel, schließt eine solche Entwicklung nicht aus, allerdings mit Blick auf Israel. In einer Videokonferenz des US-Mediums EIR, die parallel zur Trumps Pressekonferenz stattfand, sagte er:
Israelis are going to become more and more desperate.
Die Israelis werden mit fortschreitendem Krieg immer verzweifelter werden. Das Problem dabei ist, dass die israelische Regierung von einer Gruppe messianischer Extremisten kontrolliert wird. Von Menschen, deren Weltbild, ganz offen gesagt, eher ins 8. oder 9. Jahrhundert vor Christus gehört. Und ich bin äußerst besorgt, dass diese sehr extremen politischen Führer in Israel, sollte sich die Lage weiter verschlechtern, irgendwann tatsächlich Atomwaffen gegen den Iran einsetzen könnten.
Israel selbst hat sein Atomwaffenprogramm nie offiziell bestätigt. Unabhängige Schätzungen, etwa durch die amerikanische Vereinigung von Wissenschaftlern und die Universität der US-Luftwaffe, gehen jedoch von mehreren 100 Sprengköpfen aus. Es gibt einen weiteren Hinweis auf eine mögliche Eskalation. Das israelische Militär veröffentlichte zuletzt wieder vermehrt Aufnahmen, die Angriffe im Iran zeigen sollen. Zu sehen sind unter anderem Ziele wie Luftabwehrstellungen und Hubschrauber in Teheran. Die Echtheit der Bilder lässt sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Zuvor lag der Schwerpunkt der Militärpropaganda vor allem auf dem Libanon. Beobachter halten es daher für möglich, dass eine Ausweitung des Konflikts vorbereitet wird. Ob es tatsächlich zu einer Eskalation kommt, ist offen. Auch deshalb, weil Trump seine Positionen häufig kurzfristig verändert. Beobachter verweisen jedoch auf eine Veränderung in den vergangenen Tagen. Die vulgären Formulierungen des Präsidenten, die auf schwindende Selbstbeherrschung hindeuten, sind in dieser Form neu. Auffallend war auch ein Auftritt von Kriegsminister Pete Hegseth über die Rettungsmission für einen im Iran abgeschossenen US-Piloten. Selbst für Hegseths Verhältnisse erinnerte die Erklärung stellenweise an Personenkult.
But make no mistake about it. None of this.
Täuschen Sie sich nicht. Nichts davon wäre möglich gewesen ohne die couragierte Führung und den eisernen Willen von Präsident Donald J. Trump. Sofort nachdem unser Pilot abgestürzt war, machte Präsident Trump deutlich, wir lassen niemanden zurück.
Für Auf1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens ist das ein Warnsignal. Er sagt, derartige Schmeicheleien sind meist ein Indiz für fortschreitende Realitätsverlust der politischen Führung. Möglicherweise hält Trump sich wirklich für ein militärisches Genie. Eine Ausweitung des Konflikts hätte direkte Folgen für Europa. Bislang ist die Straße von Hormus betroffen, also Öl- und Gaslieferungen. Doch auch die Meerenge Bab al-Mandab und damit der Zugang zum Suezkanal könnte ins Visier geraten. Dessen Schließung hätten Folgen für den gesamten Welthandel. Am Montag sprach mit Ali Akbar Velayati erstmals ein ranghoher iranischer Regierungsberater das Thema offiziell an. Wörtlich sagte er, heute betrachtet das Vereinte Kommando der Widerstandsfront den Bab al-Mandab so, wie es die Straße von Hormus betrachtet. Auch der langjährige Analyst Dennis Small sprach das Thema auf der EIR-Konferenz am Montag indirekt an und warnte vor den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Diese seien jedoch möglicherweise beabsichtigt, so Small.
Mein Argument ist, dass wir, wenn diese Politik nicht geändert wird, im wirtschaftlichen Bereich das Äquivalent zu einer nuklearen Kettenreaktion erleben werden. Und wir stehen kurz davor. Es ist allerdings noch schlimmer als das, denn die Absicht dahinter, und ich glaube, dass es eine solche Absicht gibt, ähnelt sehr dem, was bei Nord Stream geschehen ist. Man fragt sich vielleicht, können Sie wirklich so verrückt sein, absichtlich so etwas zu tun, um die Weltwirtschaft zu zerstören? Nun, schauen Sie sich einfach an, was in den letzten Jahren rund um Nord Stream passiert ist. Dann haben Sie Ihre Antwort.
Die deutsche Regierung reagierte auf die Zerstörung von Nord Stream bekanntlich mit völliger Passivität, anders als bei der Kriegsvorbereitung. Bei diesem Thema ist Berlin erkennbar aktiv. Am Wochenende wurde nun bekannt. Im neuen Wehrdienstgesetz gibt es einen bislang unbekannten Passus. Männer zwischen 17 und 45 Jahren müssen längere Auslandsaufenthalte von der Bundeswehr genehmigen lassen. Der Paragraph wird derzeit offenbar noch nicht angewendet. Beobachter sehen darin jedoch eine bekannte Vorgehensweise. Regelungen werden eingeführt und erst später umgesetzt. Dieses Vorgehen erinnere beispielsweise an den WHO-Pandemievertrag. Auch dort wurden Maßnahmen wie Lockdowns erst einmal nur verankert. Später könnten sie, ohne weitere Diskussion, angewendet werden. Doch wie wird diese Regelung in Deutschland aufgenommen? Auf1-Reporter Roy Grassmann hat sich in Berlin umgehört.
Auslandssemester in Boston oder ein neuer Job in Tokio. Gerne, aber bitte künftig nur noch mit der Genehmigung des Bundesverteidigungsministeriums. Denn seit Januar 2026 gilt diese Regelung für Männer im Alter von 18 bis 45 Jahren, sofern sie länger als 3 Monate im Ausland verweilen möchten. Was die Bürger von solchen neuen Reiseeinschränkungen halten, haben wir hier heute in Berlin gefragt.
Sie sollen sich ja freiwillig melden, wenn Sie den Wehrdienst antreten wollen oder ihn ablehnen mit dem Urlaub. Das geht zu weit.
Es ist schon erschreckend. Also ich finde es nicht gut, gerade wenn man auch ein kleines Kind auch hat und einfach nur Urlaub machen will oder reisen will. Wir haben jetzt auch Urlaub geplant, also ne, deswegen oder auch generell ausreisen oder auswandern.
Zum Kotzen. Es geht nicht.
Aber die Regelungen in Deutschland sind einfach schwer. Also es wird immer ein bisschen hin und her gespielt. Ich als Schweizer, ich sehe das so, dass man einfach den Menschen grundsätzlich nicht einschränken sollte. Wenn jemand weg will, dann soll er weg.
Der von der Europäischen Union sanktionierte Journalist Hüseyin Doğru hat möglicherweise einen Etappensieg erzielt. Offenbar wurde die Sperrung des Kontos seiner Ehefrau aufgehoben. Das schreibt Doğru selbst auf der Plattform X, ohne nähere Details zu nennen. Zuvor hatte die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung das Geld, wie es hieß, sichergestellt, also faktisch beschlagnahmt. Als Grund gab die Behörde an, Doğru würde das Geld seiner Frau kontrollieren. Nach Angaben der Berliner Zeitung wurde diese Entscheidung durch das Verwaltungsgericht Köln aufgehoben. Neue Daten des US-Militärs zeigen massive Herzschäden nach der Covid-Spritze. Fast die Hälfte der Soldaten litt nach der zweiten Covid-Injektion unter Herzstress. Diese Belastung des Herzmuskels trat insbesondere 14 Tage nach Erhalt der zweiten Dosis auf. Weiter belegt die Studie auch Herzschäden wie Myokarditis und Perikarditis nach der zweiten Injektion. Von den enormen Herzschäden betroffen ist auch die US-Soldatin Caroline Stancic. Sie sagte gegenüber der Journalistin Catherine Herridge:
Ich bin 24 Jahre alt, ich hatte 3 Herzinfarkte, einen Minischlaganfall und bekomme jetzt einen Herzschrittmacher.
Laut diesem Armeevermerk kann ihre schwächende Herzerkrankung entweder durch eine Covid-19-Infektion oder die Covid-19-Impfung verursacht werden. Wurden Sie jemals positiv auf Covid-19 getestet?
Ich habe keinen einzigen positiven Corona-Test.
Ist dieses Armee-Memorandum also eine offizielle Bestätigung der Tatsache, dass Ihre Herzerkrankung auf die Covid-Impfung zurückzuführen ist?
Es ist 100%ig ein Eingeständnis, dass es eine Folge des Impfstoffs war.
Was war der tatsächliche Preis dafür, Befehlen zu gehorchen?
Es hat fast mein ganzes Leben gekostet.
Es ist ein heiliger militärischer Schwur, niemanden zurückzulassen. Wurden Sie von der Armee und der Nationalgarde im Stich gelassen?
Ich wurde zurückgelassen und zertrampelt. Sie sahen zu, kamen zurück, traten auf mir herum und gingen dann wieder.
Die geschädigte Soldatin war sogar vom Militär abberufen worden und verlor ihre Krankenversicherung. Doch nach öffentlicher Aufmerksamkeit durch investigative Berichterstattung wurde sie aus medizinischen Gründen pensioniert und erhält auch eine Nachzahlung ihres Gehalts. Und auch Daten in Europa beweisen den enormen Anstieg von Herzerkrankungen seit der Covid-Spritze. Denn seit der Einführung der Injektion im Jahr 2021 ist die Verschreibung von Herzmedikamenten rasant in die Höhe geschossen und das bei jungen Menschen zwischen 15 und 44 Jahren. Seither nimmt die Einnahme von Herzmedikamenten Jahr für Jahr weiter zu, wie offizielle Daten der norwegischen Gesundheitsbehörde belegen. Informationen wie diese sind in den Mainstream-Medien leider nicht zu finden. Auf 1 warnt von Beginn an vor der Gefährlichkeit der Genspritzen und liefert Ihnen wertvolle Informationen für Ihre Gesundheit und die Ihrer Lieben. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung mit Ihrer Spende unter www.auf1.tv/unterstützen. Auch einen Monat nach Bekanntwerden eines schweren Skandals in Berlin sind keine Konsequenzen erkennbar. Zur Erinnerung, Anfang März berichteten Medien über einen mutmaßlichen Fall im Jugendzentrum Wutzki-Allee im Stadtteil Neukölln. Demnach soll eine 16-jährige Kurdin von einer Gruppe Arabern vergewaltigt worden sein. Die Leitung des Jugendclubs erstattete keine Anzeige. Sie befürchtete demnach, die Täter könnten marginalisiert oder stigmatisiert werden. Auch die zuständige Stadträtin Sarah Nagel von der Linkspartei geriet in die Kritik. Konsequenzen sind bislang jedoch nicht bekannt. Nach Angaben des Bezirksamts Neukölln wurde lediglich eine Mitarbeiterin versetzt. Zudem soll eine unabhängige Aufarbeitungskommission eingesetzt werden, allerdings erst in der kommenden Woche. Deutliche Worte kommen von Ali Ertan Toprak, dem Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde Deutschlands. Er sagt: Mich wundert nicht, dass man bei der Linkspartei glaubt, durch Vertuschung Migranten zu schützen. Aber so hat man die AfD groß gemacht. Weshalb Toprak diese Einschätzung trifft, das sehen Sie morgen in den Nachrichten auf 1. Nächstes Verfahren wegen Vergewaltigung in Wien. Ein 31-jähriger Lehramtsstudent soll eine 17-Jährige bis zu ihrer Wohnung verfolgt, dort eingebrochen, sie mit einem Messer verletzt und vergewaltigt haben. Zuvor soll er bereits versucht haben, eine Joggerin zu vergewaltigen. Der mutmaßliche Täter soll jedoch wegen einer sexuellen Störung in ein therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Das Urteil ist noch in dieser Woche zu erwarten. Und damit kommen wir zum Interview des Tages. Am kommenden Sonntag wird in Ungarn ein neues Parlament gewählt. Die Umfragen sehen derzeit nicht gut aus für Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Partei Fidesz. Doch es gibt auch andere Einschätzungen. Darüber sprach Martin Müller-Mertens mit Jan Meinka. Er ist Chefredakteur der deutschsprachigen Budapester Zeitung.
Wie nimmst du die Wahlen wahr oder wie nimmst du die Stimmung in Ungarn wahr? Man könnte ja auch sagen, oder es kann sein, dass viele ungarische Wähler sagen, ja, dieser Widerstand gegen Brüssel ist das eine, aber uns interessieren eigentlich mehr die Preise, die Arbeitsmarktsituation, sozusagen alltägliche Probleme.
Naja, das wird schon, gut, es hängt davon ab, in welchem Lager man ist. Aber das wird schon gesehen, was hier im Großen läuft. Also dass hier Brüssel versucht, den Ungarn vorzuschreiben, was die bitteschön zu wählen haben. Und da, das ist zwar ganz, ganz geschickt eingefädelt, das Ganze. Der Kandidat der Oppositionspartei, der deutet nun mal an, dass ein wichtiger Punkt ist Normalisierung der Beziehung zu Brüssel. Also er sagt nicht, wählt mich und dann am nächsten Tag fließt sofort Öl und dann kommen auch die ganzen mit erpresserischer Absicht zurückgehaltenen EU-Gelder, sagt er nicht. Aber wir werden dann Beziehungen herstellen und man weiß ja, dass er ein guter Buddy ist von Leyen und von Weber und so weiter. Und dann kommt das und diesen Eindruck vermittelt er. Und die Krux ist nur, dass wenn das alles kommt, dann muss er liefern. Und dann muss er lupenreine Brüsseler Politik hier umsetzen. Was Migration betrifft, was den ganzen Umwelt, den ganzen Klimawahnsinn betrifft, etc. Zensur, ne? Jetzt haben wir ja gerade hier hat sich mal Brüssel wieder hervorgetan als Kämpfer gegen Demokratie und Meinungsfreiheit mit diesem Rapid Response System, ne? Solche Sachen werden dann nicht mehr auf Granit treffen hier in Ungarn, sondern werden durchgesetzt. Und den Ungarn ist ja schon klar, dass es eine höhere Dimension hat. Und man darf auch nicht, also die Leute, die sowas sich vorstellen, ja, man macht ein bisschen Erpressung, ein bisschen Geld und Öl zurückhalten und dann knickt der Ungar ein. Der Ungar ist ein extrem friedens- und freiheitsliebender Mensch, ne? Also sehr extrem freiheitsaffin. Man denkt an 56 und so weiter, wo er sich nicht erst informiert hat, was geht, was nicht geht. Er ist auf die Straße gegangen, hat sich einen Kampf, fast aussichtslosen Kampf geliefert mit den sowjetischen Besatzern, nicht den russischen, sowjetischen Besatzern. Und wenn jetzt hier der Eindruck vermittelt wird, pass mal auf, lieber Ungar, mir ist scheißegal, was du für Vorlieben hast, aber du sollst jetzt mal diese und jene Partei wählen. Und dann kriegt dein Land doch wieder Öl und Energie und die EU-Gelder und so weiter. Das ist Erpressung. Der Ungar lässt sich nicht gern erpressen. Er lässt sich nicht gern von externen Kräften erpressen. Und ich glaube, das Kalkül wird nicht aufgehen, wenn das so gedacht war. Eingehen schon, die einfach sagen, kommt, lass doch dieser ewige Kampf mit Brüssel, dieses ewige, dass man sich bei Gericht trifft und ewig wird da was zurückgehalten und Diskussionen, alles schlechtes Blut und sowas. Ja, das nervt. Ich könnte mir auch was Besseres vorstellen. Aber das liegt nicht in uns. Aber viele werden sagen, ja, aber es ist nicht ein Kampf um des Kampfes willen, sondern es ist ein Kampf um Ungarns Gelder, die Ungarn zustehen, ganz, ganz legal, um Ungarns Energie, die auch von, ist ja alles legal, dass wir haben ja eine Ausnahme mit russischer Energie und so weiter. Also das sind alles Sachen, die uns zustehen und wo wir ein Recht drauf haben und dafür kämpfen wir, nichts anderes.
Trotzdem steht die Teaser-Partei, das ist ja der Herausforderer, wenn man so will, in Umfragen jetzt nicht schlechter. Ist das Land polarisiert, gespalten?
Also mit den Umfragen, muss ich generell mal sagen, muss man vorsichtig sein. Es gibt hier nicht in Ungarn einige überragende Institute, wie jetzt in Deutschland, die Mark Infratest oder sowas, sondern es gibt hier ganz viele kleinere, die auch mit einem recht kleinen Muster arbeiten, nur 1000 Befragte und so. Und die sind alle parteinah. Also man darf nie den Fehler machen, dass man sich da eine rausgreift und sagt, oh Gott, jetzt TISA führt ja mit 20%, ne? Das machen die Mainstream-Medien bevorzugt. Jetzt ist alles zu spät. Also nein. Dann könnte ich da kommen mit einer Studie von einem Regierungsnahen und da ist es genau umgekehrt. Ne? Es gibt eine Meta-Untersuchung, wo alle einfließen, die ganzen Teilergebnisse, und die noch gewichtet werden und auch mit der Fehlerquote, mit der von bisherigen Untersuchungen, und das ist ganz interessant. Ist allerdings ein, der Regisseur davon ist auch ein eher dem linken Lager zugehöriger Mensch, aber dort ist klares Kopf-an-Kopf-Rennen schon seit ein paar Wochen. Jetzt ist gerade so seit zwei Wochen führt vieles leicht um ein paar Mandate. Mit Mihorsang zusammen hätten sie absolute Mehrheit. Aber das sind nur Umfragen. Also es gibt viele andere Parameter jenseits von diesen veröffentlichten Umfragen. Und da sieht es gar nicht so schlecht aus. Also zum Jahreswechsel war mal ein bisschen, da war es shaky. Aber jetzt hat sich vieles sehr gut gefangen wieder. Die machen eine sehr gute Außenpolitik. Die Rückholung der Gefangenen. Sie hat dort ja zwei Gefangene von der ungarischen Ethnie zurückgeholt, kam super an, oder wie sie halt die Gestrandeten im Nahen Osten zurückgeholt haben, alles super. Wie Orban jetzt gerade wieder in Brüssel sich wie ein Löwe vor die Interessen seines Landes stellt und sowas, das wird wahrgenommen, ne? Und das schlägt sich alles in Punkten wieder. Also jetzt dreht sich das langsam immer mehr zu vieles, und wenn die jetzt keine Fehler machen dann von jetzigen Zeitpunkt bin ich davon überzeugt, dass wir keinen Machtwechsel erleben werden.
Auf eins berichtet, was die Systemmedien verschweigen. Unterstützen können Sie unsere Berichterstattung über das Formular gleich unter dieser Sendung. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns, bei den Nachrichten auf 1.